beginnt in dem dritten Teil der Geschichte Elias und seines Betens. Wir betrachten da heute einmal schwerpunktmäßig das Kapitel 19. Hoffentlich auch für das Schreibtisch mitgebracht, ansonsten ist das hier Bibeln für diejenigen, die ihre nicht dabei haben. Ich gehe mal ganz kurz, um zur Erinnerung, an das Ende von Kapitel 18. Ahab ging hin, Elia entgegen. Dann gab es diese Auseinandersetzung zwischen den beiden. Wer verantwortlich ist für das Elend, was das Volk Israel getroffen hat. Und dann lädt Elia das ganze Volk zur Entscheidung, welche Göttin zu verehren sei. Dann kommt es zu diesem Gebet in Vollmacht, wo er Gott anruft, dass er Feuer vom Himmel sendet. Das haben vornherweg die Baals und Ashtaroth-Priester auch gemacht mit ihren Götzen, da ist natürlich nichts passiert. Und dann fällt Feuer vom Himmel. Und verzehrt das Opfer und das ganze Volk fällt zu Boden und dann bekennen sie, ja, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und daraufhin schlachtet Elia die immerhin 850 Leute, die das Volk aktiv von Gott weggeführt haben. Und läuft vor dem König her, nachdem er selber gebetet hat und in großer Regen kommt, läuft vor dem König her eine weite Strecke. Und die Hand des Herrn kam über dir und er führte sein Lächeln und lief vor dem König her bis nach Israel. Das war also eine ganz schöne Strecke zu laufen. Und dann könnte man sich wundern über den Wechsel. Und Ahab berichtete Isede alles, was Elia getan hatte. Und alles, wie er alle Propheten mit dem Schwert getötet hatte, da sandte es über einen Boden zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen wir die Götter tun und so hinzufügen, dass er also so eine Schwurforme, dass man nicht ausspricht, was sie machen sollen, sondern man kündigt damit an, was man selber machen will. So sollen wir die Götter tun und so hinzufügen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich mache. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat, dass er sterben dürfe und sprach, es ist genug, nimm nun Herr meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Da legte sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er hinblickte, siehe, da lag an seinem Kopfende ein Kuchen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser und er aß und trank und legte sich wieder hin. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in die Höhle und übernachtete dort. Das ist da. Wie kommt so ein abrupter Wechsel zustande? Einer, der eben noch in der Autorität Gottes handelt und im nächsten Moment dermaßen einknickt.
Erschöpfung.
Wo kommt die her?
Psychisch. Physisch. Wow. Schön. Er hat ja richtig viel zu tun gehabt. Viele Menschen schlachten und alles, was dazugehört. Ich meine, es klingt jetzt hart, aber
Natürlich ist das auch eine Gabe.
Und das ganze Graben, was Sie da gemacht haben, mit dem Altar, da hat er bestimmt auch aktiv mit dabei gemacht.
Ich denke nicht. Ja. Er hatte sein Ding, aber das merkt man, hier im Moment.
Also wenn wir nochmal Jakobus gehen, steht er da, er war ein Mensch wie mit allen...
Mit gleich Gemütsbewegung wie wir. Das heißt, das, was er hier das erste Mal überhaupt sagt, ich bin nicht besser als meine Väter, das vergisst man. Wenn Leute in der Autorität Gottes handeln, dann denkt man gerne, das sind so Übermenschen. Aber das sind Menschen, wie du und ich, mit körperlichen Grenzen vor allem, mit physischen Grenzen, auch mit geistigen Grenzen.
Du hattest ja letzte Woche so ein bisschen die Frage offen gelassen, warum Elia kniend, also den Kopf zwischen die Knie hält und ausholt. Wir wissen ja gar nicht, wer betet. Das geht ja dann nicht. Er hält aber aus und fragt den Diener, geh mal gucken, ob die Wolke schon kommt. Ob das vielleicht auch so ein Zeichen, habe ich überlegt, so ein Zeichen war, Elia kann das Wetter nicht verändern, er kann es nicht.
Natürlich nicht.
Und das zeigt er vor allen anderen, er ist dafür nicht verantwortlich, ob nun jetzt die Regen oder die Sonnenzeit kommen. Es ist Gott alleine. Verantwortlich ist wieder was anderes,
ja.
Aber er kann es nicht verändern. Er kann es nur in der Abhängigkeit Gottes machen.
Er beschwört das Wetter nicht. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Das gibt ja immer wieder solche Leute, die verehrt werden als Regenmacher oder so. Das mag dabei eine Rolle gespielt haben, aber ein wichtiger Aspekt wird hier in diesem Absatz deutlich, den wir eben gelesen haben. Was trägt zu dieser Erschöpfung des Elia hauptsächlich bei? Der Bote ist nicht das Problem.
Aber die Frau.
Die Frau, ganz genau. Das ist das Problem und das wird wahrscheinlich zu oft ignoriert, auch von Gläubigen, auch von Menschen, die in Völkern arbeiten, dass wir Autorität haben über die ganze Macht des Feindes, aber wir haben keine Autorität über den Geist von Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das versucht der Teufel, Menschen zu manipulieren. Aber Gott macht das nie. Wenn man so will, ist das die Begrenztheit Gottes. Er kann das Herz von Menschen lenken, aber er wird ihnen keine Entscheidungen abnehmen oder aufzwingen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Gott auch endgültig zu widerstehen. Das sehen wir hier bei Jesaja. Das unterscheidet die beiden. Das unterscheidet auch Ahab von ihr. Das heißt, Ahab war ein Mensch, ein König, so böse wie keiner vor oder nach ihm. Aber er wird getobt von dieser gottlosen Frau. Wenn man heute von dem Geist Isebels redet, dann heißt das, sie hat ihre eigene Persönlichkeit vollkommen in den Dienst des Bösen gestellt. Und ist wahrscheinlich noch nicht mal sich sicher, was es böse ist. Es gibt heute genauso viele Menschen, die sich absolut festgelegt haben, nie auf Gott zu hören. Und ich bin mir nicht sicher, ob denen immer bewusst sind, dass sie deswegen auf der Seite Satans sich gestellt haben. Nur für uns muss klar sein, selbst im vollmächtigsten Dienst ist es nicht in unserer Verantwortung oder in unserer Möglichkeit, also Verantwortung sowieso nicht, Menschen zu manipulieren. Wenn jemand sich entscheidet, an seiner Gottlosigkeit festzuhalten, dann hält er an seiner Gottlosigkeit fest. Es macht in der Regel was mit uns. Es greift uns wirklich an. Und das erleben wir hier, nach diesem, wenn man so will, nach diesem Kampf um das Volk Gottes. In dem hat der Prophet gestanden. Er hat in einem Kampf um das ganze Volk Gottes gestanden. Wird er in seiner eigenen Festigkeit erschüttert, dass gar nichts, auch nicht dieses dreieinhalbjährige Gericht und das direkte Eingreifen Gottes, die Bosheit dieser Königin in irgendeiner Weise weichen. Der war das völlig egal, wenn das ganze Volk Israel, über das ihr Mann immerhin König war, komplett zugrunde geht, war ihr völlig egal. Es gibt solche Leute heute genauso. Und wir müssen damit rechnen, dass es solche Leute bis heute nicht so sehr selten in Regierungsverantwortung gibt. Oder auf der Ebene dahinter, die eigentliche, die Regierung steuern. Menschen, die sich absolut festgelegt haben, den Bösen zu folgen. Ich habe heute früh ein solches kurzes Video dahingehend kommentiert. Das ist ein Mann, der ist einer der Weltbeherrscher der Finsternis. Hat mit einem Mal ein Interview gegeben, wo er irritiert ist über das Verhalten, ist halt der selbst ein Jude, oder also ein Israelit, so nenne ich das lieber, dem alles Böse auf der Welt also von Begeisterung erfüllt. Er ist einer dieser großen Planer, die sonst hinter der Kulisse sind, bekannt. Und er ist irritiert über das Verhalten der jetzigen israelischen Regierung und hat das entsprechend kommentiert. Mit der Frage, sollte der Teufel selbst Einsicht zeigen? Natürlich nicht. Es wird etwas anderes geplant. Diese Frau hat was anderes geplant. Es gibt keine Einsicht. Es gibt keine Umkehr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. An solchen Stellen kann man prüfen, ob ein Mensch verführt ist oder selber ein Verführer. Ist er in der Lage, umzukehren oder zu bereuen? Ahab hat verschiedene Dinge bereut. Eben hier auch. Er erzählt seiner Frau immerhin. Und was? Mit welchem Ergebnis? Sie. Genau, sie bringt das nochmal heftiger. Beantwortet es nochmal heftiger. Kein Ansatz zur Umkehr. Keine Chance zur Einsicht. Ich sage das, wenn ihr auf solche Leute trifft, haltet Abstand. Man kann ihnen nur in der Kraft Gottes begegnen. Aber auch nur in der Zeit Gottes. Wir können das nicht verändern. Wenn Gottes Gericht über sie hereintritt, dann ist es das Einzige, was sie stoppt. Damit hat dann Elia immerhin noch zu tun. Und das lesen wir jetzt in diesem Kapitel. Was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung auf diese heutige Predigt, was dieser Mann für unglaublich lange Wanderung macht. Das war ja damals nämlich die Zeit des Taxis oder der Eisenbahn. Und wir lesen auch nichts, was er mit dem Esel unterwegs war. Der Mann ist wirklich glaubend. Und man denkt immer, es ist nicht so ein riesiges Gebiet. Er stammt aus dem Ostjordan-Gebiet, also aus dem heutigen Jordanien, Kischbis. Also er wird ja auch als Gileadiker bezeichnet, wer sich erinnert. Der Karmel zum Beispiel ist ganz im Westen, ist vielleicht 15 Kilometer vom Mittelmeer entfernt, wo sich das gerade abgespielt hatte, was wir jetzt so haben. Samaria ist nicht so sehr weit weg, aber alleine Beersheba ganz im Süden sind schon wieder 200 Kilometer. Er läuft also weg. Vorher war er in Sabat, das war wieder knapp 100 Kilometer nördlich von Karmel, also dort, wo er sich versteckt hat, genau entgegengesetzt. Ich hatte mir diesmal die Mühe gemacht, mal diese ganzen Ortsangaben mal nachzuprüfen, wo das ist. Der Bach Krit, wo er sich zuerst versteckt hat, war ganz in seiner Heimat. Also Gott hat zu ihm gesagt, geh an den Bach des, wo die Raben versorgt haben. Das war ganz im Osten, östlich vom Jordan. Dann schickt er ihn nach Sarepta zu dieser Witwe, ganz im Westen, im Norden außerhalb von Israel, im Gebiet von Sidon. Dann diese große Auseinandersetzung auf dem Karmel, gebügelt und von dort läuft er 200 Kilometer und lässt seinen Diener dort und geht nochmal eine Tagereise weiter in die Wüste. Diese Auseinandersetzung, von der wir hier lesen, ist wieder mit einer relativ hohen körperlichen Anstrengung verbunden. Immer gelaufen vor dem König und seinem Wagen. Streitwagen, muss man sich vorstellen. Hergelaufen, so das war mehr als ein Marathonlauf. Und wahrscheinlich auch so ähnlich schnell, wie heute Marathonläufer sind. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und bittet, dass Gott ihm das nimmt. Wie passt das denn an? Das ist interessant, ist wirklich immer interessant, wenn wir das Wort Gottes sorgfältig lesen, wenn wir auf solche merkwürdigen Situationen stehen. Es heißt, er lief weg von dieser Königin um seines Lebens willen. Lässt sein Diener zurück in der südlichsten Stadt Israels, geht nochmal eine Tagereise, also gute 30 Kilometer weiter in die Wüste, legt sich hin zum Sterben und bittet, dass Gott ihm das Leben nimmt. Was heißt das für uns?
Er war richtig am Ende, so richtig. Er war ein Einzelkämpfer, das hat ihm gar nicht gut.
Über in die Hände von Gott, als in die Hände von Menschen.
Das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist das, eben das sollte für uns auch mal so wirklich ein wichtiger Tipp sein. Sei es, dass wir selber in so eine absolute Erschöpfungssituation fallen oder mit anderen Menschen zu tun haben. Es gehört zu einem würdigen Leben, dass man am Leben festhält und auch um sein Leben kämpft. Wirklich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Niemand sollte uns das Leben nehmen dürfen. Solange es die Möglichkeit gibt, zu gehen statt zu frieren, sollen wir gehen. Das kann man hier bei Elias sehen, das sehen wir auch später bei Petrus. Ja, nachdem Gott ihn durch Engel aus dem Gefängnis befreit hat, wartet er nicht in der Stadt und sagt, naja, Gott hat mich hier fertig erlitt. Lass mal Herodes da seine Soldaten schicken, ob sie mich vielleicht doch wieder finden. Das ist mich bestimmt zweite Sache. Das ist nicht so. Wir haben die Verantwortung, unser Leben ernst zu nehmen und darum zu kämpfen. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, es Gott anzubieten. Mehr nicht zu nehmen. Es gibt nur ganz wenige Beispiele von Selbstmord in der Bibel und das ist jedes Mal gerecht. Das ist kein einziges Mal, dass das mit Erlaubnis geschieht. Mir fallen im Moment nur zwei Leute an. Also Saul, sein Waffenträger, Ahitophel, der ehemalige Freund Davids, Judas, also sehr wenig Leute. Und jedes Mal ist das ein ultimatives Gericht über diese Menschen. Die Lebensmöglichkeit dagegen, das ist legitim. Wir lesen von ganz vielen Gottesmännern, sie starben alt und der Tage satt. Ich bin es noch nicht ganz. Aber es reizt mich nicht mehr so wie noch vor 20 Jahren, muss ich ehrlich sagen, weil Ich merke das nämlich mit den Sachwerten, wenn man jung ist, man kann sich überfressen und kann noch was essen, wenn der Bauch schon gar nichts mehr aufnimmt, weil man, es ist nicht eine Frage des Hungers, sondern des Appetits. So, in meinem Alter merke ich, ist das deutlich geringer. Ich kann eigentlich auf leckeres Essen verzichten. Irgendwann mal muss ich was essen, damit ich Kraft habe, aber ansonsten, egal was, es reizt mich bei weitem nicht mehr so wie noch vor 20 Jahren. Und ich merke, so geht es auch mit dem Leben auch, was will man früher alles erleben, in fremde Länder und alles mal sehen, heute, lass doch. Ich habe so viel gesehen, man wird satt davon. Und das ist ein natürlicher Vorgang. Also wenn das bei euch noch nicht so ist, ich beglückwünsche euch. Und es sollte auch mal möglichst lange so bleiben. Dieses Hungrigsein nach, nicht nur nach Essen, sondern auch nach dem Leben. Hungrig nach Leben. Es gibt aber so ein Erfülltsein. Und das, was wir hier haben, ist übervoll. Wenn jemand so leidet, so viel Not hat, wird er vom Lebenssatz, auch wenn er viel jünger ist. Wir haben auch dafür Beispiele. Psalm 88. Eine der typischen. Oder 89, weiß ich nicht. Bitte, lest mal beide Psalmen. Es sind zwei Brüder, die geschrieben haben. Und der eine ist so depressiv, so hoffnungslos, das ist eine Hilfe für Menschen, die selber sehr schwierige Lebensphasen haben, zu wissen, sie sind nicht die Einzigen. Das gab es schon zu biblischen Zeiten. Und es gibt die Situation, dass man vom Leben satt werden kann. Und hier ist es ein Mann Gottes, der so vollmächtig ist, wie man ganz wenig hat. Er so nimmt mein Leben.
Du meinst bestimmt doch Psalm 88.
88, ja. Aber es lohnt sich, den zusammen mit 89 zu lesen, weil das okay. Es sind zwei Brüder, die dieselbe Situation hatten und der eine reagiert so und der andere so. Und das ist eine große Hilfe, mal zu sehen, dass auch in vergleichbaren Lebensumständen Menschen ganz unterschiedlich reagieren können. Mhm. Auch das ist legitim. Das, was wir hier lesen im 1. Buch Könige Kapitel 19, ist etwas, was man heute mit den eigenen Namen versehen hat. Burnout. Ausgebrannt. Da ist jemand fertig. Er, nämlich. Es ist genug, nimm nun her meine Seele. Das Wort Seele und Leben ist Nefesh, ist dasselbe im Hebräischen. Nimm mir das Leben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legt sich nieder. Und da sind wir wieder beim Beten. Das ist ein Gebet. Was passiert auf das Gebet hin?
Er wartet.
Auf das Gebet hin passiert erstmal nichts. Und ich bitte euch, dass ihr das für euch auch so annehmt. Erwartet nur, das Gebet funktioniert wie so ein 50-Cent-Stück, was man irgendwo in den Toilettenschlitz schmeißt. Und dann geht das Brechholz ab oder 10 Euro, inzwischen das für 1 Euro. Viele denken, so ist Beten. Man schmeißt das ein und Gott muss dann sofort was in Bewegung setzen. Er betet und er wartet. Und fliegt dafür bei.
Ja.
Bitte?
Schlaf hilft, aber erstmal schlafen können. Das
ist ja, wenn man so fertig ist, ja, ist es das Einzige, was hilft.
Ja.
Das
ist erlösend, dass man schon, auch wenn man schläft.
Naja, wenn wir uns die Situation angucken, er ist am Ende. Und warum ist er am Ende? Weil er sich verausgabt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wer kann nicht schlafen? wer zwar seine Gedanken kreisen lässt, aber seine Hände dabei rückt. Wirklich, das ist ein wichtiger Punkt. Viele Leute, die seelisch erschöpft sind, versäumen dabei, sich körperlich zu erschöpfen. Und dann, das macht Unruhe. Das verhindert auch. Ich sage mal, das verhindert Gebetserhöhung ernsthaft. Wenn du fertig bist, dann solltest du wenigstens alles versucht haben. So fasse ich das mal ein bisschen flapsig zusammen. Elia hatte alles versucht. Hat wirklich alles versucht. Und dann noch am Ende. Kein Ergebnis, keine Umkehr, keine Neuausrichtung, keine Erweckung, wenn man so will. Immer noch das Gefühl, er ist alleine. Noch hatte Gott ihm nicht gesagt, dass so und so viele ihre Knie vor dem Ball nicht gebeugt haben. Immer noch das Empfinden, alleine zu kämpfen. Und wer in dieser Situation ist, dem hilft auch nicht der Erinnerung an die Gerechten um ihn herum. Es gab ja den Obadja, dem war er gerade 2 Tage vor der Welt begegnet. Aber das hilft ihm nicht. Und auch das sollten wir mitnehmen aus dem heutigen Gottesdienst. Es gibt Erschöpfungszustände, es gibt Menschen, die so am Ende sind, denen hilft es nicht, dass sie in ihrer Umgebung oder in ihrer früheren Erlebnissen Begegnung mit Gott hatten. Man kann so ans Ende kommen. Da ist Gott selber dran. Und für mich ist faszinierend, Gott hat keine Eile. Gott ist nicht aufgeregt und sagt, oh Gott, jetzt mein Knecht Elias so schlecht dran, er hat gerade gebetet, ich muss mal ganz schnell ihm antworten. So weit ist es noch mitten in den Sternen. Nein, er lässt mich lachen. Diese Geduld Gottes soll uns eine Ermutigung sein. Achtet die Langmut Gottes für seinen Willen zur Errettung. Das ist ein ganz wichtiger Vers, schreibt euch das mal auf. Haltet die Langmut Gottes, die Geduld Gottes, das Warten Gottes, nicht für deine Nachlässigkeit, sondern immer für etwas mit guten Absicht. Nochmal, wenn Gott nicht sofort antwortet, entspringt das seinem guten Absicht.
Was war der letzte Teil, wenn Gott
nicht? Entspricht das seinen guten Absicht. Und er hat Geduld und Elia schläft erstmal und er lässt ihn nicht ausschlafen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ein Tipp an die Eltern. Wenn die gerade so halbwegsige Kinder haben, die haben ja auch schon so ein vorweggenommenes Erschöpfungssyndrom. Gibt es ja wirklich. Also man hat ja in der Pubertät ja so Phasen der Kraftlosigkeit, wo man am liebsten immer nur liegen bleiben möchte. Dann darf man Engel spielen, indem man die Seite klatscht. Engel trat dazu und weckte ihn. Lass Leute, die erschöpft sind, überlasse nicht sich selbst. Wenn jemand wirklich am Ende ist, lass ihn sich ausruhen, aber das nicht in so einem Todesschlaf. Wann? Fordere ihn heraus. Ach, eine nette Weise. Es ist eine Überraschung. Mit einem Mal ist an seinem Kopfende was zu essen und was zu trinken. Ich frage mich, ob er nicht durch die Art dessen, was er zu essen kriegt, woran er noch wird.
An die Raben damals bei
Bach. Ja, keine Flüge gebracht. Natürlich an die Witwe. An die Witwe, er kriegt dort genau das serviert, was die Witwe für ihn jeden Tag gemacht hat. Das warme Brot und den Krug. Was?
Ich habe gerade den Gedanken gehabt, das ist seine erste Aufgabe wieder. Was zu essen.
Ja, ist ja klar, dass die erste Sache ist. Aber ich glaube, ich habe mich gefragt, warum wird genau berichtet, was es zu essen gibt. Er hatte ja eben eine wunderbare Ernährung dreimal gekriegt. Also einmal durch Raben, einmal durch diese nicht abnehmende Mehl und Öl und hier das vierte Mal. Und das knüpft an einer positiven Erfahrung. Ich sage das wieder, wenn du mal in solchen englischen Dienst berufen wirst, jemanden aufzuhelfen, der wirklich am Ende ist, dann darfst du das in einer Weise machen, die an guten Erfahrungen in seiner Vergangenheit anknüpft. Das hilft wirklich. Und? Ja?
Das ist auch oft so, diese Erschöpfung, das geht auch oft da einher, dass man gibt ja dann ganz viel und vergisst dabei selbst das Essen.
Ja, ja.
Und dadurch ist dann auch der Appetit und alles weg.
Ja.
Und dann wieder jemand aufzubauen, wirklich mit dem Essen, also das hat einen richtigen positiven...
Du hattest so eine Phase. Jetzt.
Ich kenne das ja, weil ich bin da wirklich schon mal durch.
Ja.
Das ist ja das, was Johannes
in meinen jungen Jahren, und ich weiß selbst, dass ich auch nicht richtig essen konnte und da war ich auch mal bei euch und dann habe ich auch kein Wissen. Und
ja.
Ich musste da vor eurem Haus damals sitzen und hatte auch keinen Appetit, aber ja. Dieses Essen, diese kleinen...
Stimmt. Ein Brot auf heißen Stein gebacken. Also das war auch was Frisches, das war etwas, das nicht irgendwie... Irgendwas, ich sag mal, was da irgendwelche Nomaden mal vergessen hatten oder auch sowas. Nichts aus der Mülltonne.
Hat noch geduftet.
Genau. Also es.
Was Frisches? Weißen Stein?
Gott lenkt ihn dort an einer Sache, wo er natürlich auch auf andere Gedanken kommen soll.
Genau.
Wer hat mir das hingemacht? Ist gerade frisch gewaschen. Wo kommt das her? Aber er ist erschöpft im Schliffbleck da. Und Gott lässt ihn ein zweites Mal sich erholen und dann kriegt er den Auftrag. Er aß und trank und legte sich wieder hin und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an. Dieses Anrühren ist anders als bei Petrus. Das hat was Vorsichtiges. Das heißt, bei Petrus, und er stieß ihn in die Seite. Also, er hat ihn wirklich den Tritt gegeben, um wach zu werden.
Ja.
Er rührte ihn an. Und sprach sie auf, ist, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte gelandet. Ist eine Bergkurs. Ich habe dann mir das mal angeguckt, von Beersheba zu dem Berg Horeb. Ist nicht so weit. Ist nicht so weit, Leute. Wenn ich sage, es ist nicht so weit, das sind also roundabout 400 Kilometer. Für 40 Tage und Nächte ist das nämlich eine wirklich überschaubare Strecke.
Aber es geht bergauf.
Bitte?
Es geht bergauf.
Naja, nicht die ganze Zeit.
Die Wüste?
Bitte?
Durch die Wüste?
Das ist durch die Wüste. Das ist nicht
durch
die
Wüste.
Es ist was anderes. Es sind die 40 Jahre Wüstenwanderung rückwärts.
Mhm.
In 40 Tagen. Ich sage nur, wir lesen das. Er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage nicht. Er hat dann nichts weiter zu trinken gehabt. 40 Tage ohne zu essen ist so ungefähr das Limit, was den menschlichen Körper überhaupt aushält. Ich habe das mal bei jemandem erlebt, der bei mir zu Hause das gemacht hat. Ich selber kenne also ein 10-tägiges absolut ununterbrochenes Vollfasten, also wo man gar nichts dazu isst. Wir reden ja vom Fasten, wenn die meinetwegen auch Fleisch verzichten oder so. Ich meine wirklich komplettes Fasten. Und ich habe 3 Tage und Nächte vollständig auf Trinken verzichtet auch. Also kein Wasser. Innerhalb dieser 10 Tage. Und das ist dann schon grenzwertig. Findet man kaum eine Möglichkeit noch unauffällig zu leben. Ich habe das gemacht, also in einer Zeit, wo das keiner gemerkt hat. Und wo ich voll im Dienst gewesen bin. Nicht irgendwo sich zurückzuziehen und so. Wenn jetzt in meinem Gottesgang 40 Tage und 40 Nächte ohne wieder zu essen oder zu trinken oder irgendwas, dann ist das nur einmal noch passiert, und zwar bei Jesus selber, siehst du. Und Gott hat die Belastung begrenzt. Auch da wird wieder deutlich, dass wir Menschen aus Fleisch und Blut, selbst wenn es solche übernatürlichen Dinge gibt, trotzdem unsere Grenzen haben. Ich kenne zum Beispiel Phasen von langen Zeiten mit extrem wenig Schlaf. Also das ist nicht verdauerhaft. Also es gibt Leute, die das dauerhaft durchziehen, die sterben dann daran oder werden voll. Ich habe beides erlebt. Aber ich kenne solche Notphasen, wie damals, als die Taliban Afghanistan übernommen haben und wir dort monatelang dabei waren, Menschen zu retten. Und ich habe von August 21 bis 20, kann man das, 20, bis März des nächsten Jahres höchstens 4 Stunden geschlafen. Also jeden Tag. Und dann ist irgendwann ist dann der Punkt, wo man froh ist, dass diese Zeit vorbei ist. Um es mal vorsichtig zu sagen. Und deswegen, diese Möglichkeiten, die wir als Menschen haben, selbst wenn Gott dabei wirkt, sind begrenzt. Und es ist gut, dass wir das für uns klar haben. Wir müssen nicht irgendwelche Rekorde aufstellen, sondern alles hat seine Zeit. Aber wir sollten dann damit rechnen, dass das zur Autorität im Namen Jesu auch Dinge gehören, die über das hinaus, weit über das hinaus wachsen, als durchschnittlich gelebt wird. Das gibt es übrigens auf beiden Seiten. Es gibt also nicht nur in der Nachfolge Jesu. Es gibt ja viele Berichte weltweit, sowohl von früheren Heiligen, als auch von Heiligen anderer Religionen, die angeblich über Monate oder teilweise Jahre nichts oder fast nichts gegessen haben. Das ist bezeugt, kann man nicht erklären. Es gehört zur Realität des menschlichen Seins. Er geht und gibt dort auf dem Berg Gottes in eine Höhle und übernachtet. Und ich will das nächste Mal zusammenfassen. Und nicht mehr auf jedes Detail eingehen. Lohnt sich das zu Hause mal zu lesen, in Ruhe durchzulesen, weil diese Art, wie Gott ihm begegnet, sehr viel über Gottes Geist aussagt. Einige Dinge sind aber ganz wichtig. Und siehe, das Wort des Herrn erging an ihn und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Das ist in einem gut verständlichen Deutsch formuliert. In der hebräischen Ursprache ist es extrem kurz. Hallo oder achten. Vielleicht lässt sich es ein bisschen am besten nachvollziehen darüber. Achtung. Wort des Herrn gesprochen. Was, Elia? So konzentriert ist Gottes Reden. Ich sage uns das, Weil viele denken, wenn sie beten, muss Gott ihnen Romane antworten. Rechne mit solchen kurzen, ich nenne das mal Proben. Wenn Gott wirklich zu dir redet, dann ist das kein Sermon, keine lange Predigt wie hier sonntags, sondern dann sind das einzelne Schlagworte, die dich aufrütteln. Das ist ganz wichtig. Nicht dieses lange Erklären. Das gehört zur Lehre, zur Unterweisung. Deswegen gebe ich mir Mühe, das zu übersetzen. Aber das normale Reden Gottes ist ein unglaublich kurzes, direktes. Das sind eher Impulse als lange Erklärung. Das ist ganz wichtig. Er geht dorthin, um zu übernachten. Ihr ahnt gar nicht, wie sehr mir solche Geschichten helfen. Also wie sehr ich lerne von solchen Männern Gottes, einfach entspannt in der Nachfolge zu sein. Und nicht diesen frommen Krampf zu machen, der weltweit in Gemeinden praktiziert wird. Endlose Betereien oder so. Oder warten, dass Gott lange Geschichten erzählt durch irgendwelche Propheten oder so. Das ist nicht die Art, wie wir das in der Bibel finden. Direkt, konzentriert und manchmal schwer verständlich. Achtung! Wort Gottes, was belehrt. So ist Kommunikation. Und er sprach: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, und den ich in Israel habe, seine Brüder verlassen. Er macht dort sein Herz leer und er wird deutlich, wie sehr er gelitten hat, und zwar jahrelang gelitten. Und wie sehr er sich selber geopfert hat. Und Gott lässt ihn das ausklagen. Der wusste das ja längst. Dem muss man das nicht erklären. Aber wir dürfen. Wir müssen keine langen Gebete machen, aber wir dürfen. Er hört sich das schon an. Er weiß das alles, was wir beten wollen. Aber für uns ist es wichtig, das in Worte zu fassen. Für uns ist es wichtig, unser Geist wird beteiligt durch das gesprochene Wort.
Ich merke das ja auch manchmal so bei mir. Also mir fällt es schwer, dann meine Gedanken zu sortieren. Aber wenn ich mit jemandem drüber sprechen kann, dann kann sich das endlich mal sortieren, was in mir drin ist. Vorher kriege ich das nicht geordnet.
Dann Gottes Antwort: Geh, stell dich auf den Berg des Herrn. Auch eine merkwürdige Antwort. Er klagt für diese ganze Not raus. Und Gott fordert ihn auf, aus dieser Übernachtungsposition rauszukommen. Geh, still. Das ist genauso wieder eine wichtige Sache. Freunde, beten ist eine Aktion. Mit Gott in Verbindung zu sein, hat was, fordert uns immer heraus, aktiv zu sein. Nicht rumzuliegen oder. Wir haben das nämlich bei den Propheten als eine Warnung, die auf ihren Lagern liegen und säuseln. Das gibt so ganze Methodik, spirituelle Methoden, dass man sich selber in irgendeinen Halbrausch versetzt. Das ist kein Beten. Wir dürfen unser Herz vor Gott ausschütten, aber er wird uns immer herausfordern, aktiv zu sein. Geh, stell dich. Und der Herr ging an ihn vorüber. Und zwar, nachdem merkwürdige Naturereignisse sind, im Sturm, der die Felsen zerschmettert, aber der Herr war nicht im Sturm. Und das zeigt mir, dass der Prophet wirklich Ahnung hatte. Der stand in in Beziehung zu seinem Gott. Der war nicht beeindruckt durch diese äußeren klimatischen Bedingungen, sondern er steht, das müsst ihr mir vorstellen, er steht im Sturm, der Felsen zerschmettert. Er steht im Erdbeben, und er steht im Feuer. Er steht. Dort wird er hineingerufen. Und dann das leise Säuseln. Das stille, sanfte Wehen. Als wir vorhin das gehört haben, dieses Wort aus dem Propheten Jesaja, seine Stimme wird nicht gehört auf den Straßen. Das bezieht sich ja direkt auf Jesus. Ich musste so dran denken, wie viele Veranstaltungen macht man seit Jahrzehnten, wie viele christlichen Events, wo das Wichtigste die Technik ist und die Lautsprecher und der ganze Krach der Landtruppen. Wirklich, wir müssen damit rechnen. Dort ist nicht der Herr. Es ist das leise Reden Gottes. Für mich sind Konferenzen seit Jahrzehnten immer eine echte Herausforderung. Weil ich unter dem ganzen Krach, der dort passiert, Mühe habe, dieses leise Reden Gottes überhaupt wahrzunehmen. Für mich selber noch. Aber ich bin selten alleine. Ich versuche dann immer Geschwister mitzunehmen. Und es ist eine wichtige Sache, dass wir uns von diesem Krach nicht beeindrucken lassen. Ich gehöre dazu, aber das ist nicht die Art, wie Gott redet. Wirklich, auch für uns, dass das klar ist. Wohin wir gehen, rechne damit, dass die Stimme des Geistes Gottes eine leise Stimme ist. Und wenn wir diese Stelle sehen im Psalm 107, den wir ja vorhin als Vergleichstelle hatten, war eine dieser Sachen, die sich mit Schiffen aufs Meer hinaus begeben. Großes Unwetter, große Katastrophe, dann schreien sie zum Herrn und er führt sie zu einem stillen Hafen. Das ist Gottes Art. Er wird uns immer zur Ruhe bringen wollen. Und aus dieser Ruhe heraus haben wir in einer verrückten Welt die Werke Gottes zu tun. Und dort, Gott redet nicht direkt, mit ihm, er fragt ihn, was tust du hier, Elia? Die Stimme ging an ihn, die sprach, was tust du hier, Elia? Immerhin antwortet Elia nicht und sagt, ja Herr, du hast mich doch hierher geholt. Sondern er wiederholt sich. Er sagt, ich habe zu viel gemacht. Hat nichts geholfen.
Ja, das hat ihn sehr beschäftigt. Ja. Ich sage ja. Das nochmal.
Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Diese Klage kommt mit. Sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Liebe, ich bin wirklich beeindruckt von unseren Geschwistern in Pakistan. Das ist das, was im Moment passiert. Jetzt wirklich, seit Anfang dieses Monats. Die dritte Abschiebewelle, das erklärte Ziel, alle Afghanen zurückzuschieben. Es ist mit einigen passiert, es sind also einige verhaftet worden schon. Es gibt keine reale Möglichkeit mehr, das Visum zu verlängern, wie das in der Vergangenheit war. Keine offizielle. Und die 400 Gläubigen sind in Gefahr, in das Land abgeschoben zu werden, mit allen Risiken und Nebenwirkungen, eigentlich um die Gefahr des Lebens. Das ist diese Situation, das, was wir heute hier haben. das Interessante ist, was Gott zu Elia sagt. Er hat ihn erst weit ins Ausland geschickt, auf den Berg Horeb, in seine Gegenwart. Mehr als 400 Kilometer von Beersheba, mehr als 600 Kilometer von Samaria. Also so weit weg, dass ihn Esebel dort nicht gefunden hätte. Und was sagt das denn? Geh, kehre auf deinen Weg zurück. Geh zurück in deine Aufgaben. Durch das ganze Land, durch bis nach Damaskus, bis auf die andere Seite, wo die Feinde Israels sind. Ich sage euch was. Wenn wir am Ende sind und am Ende sind und Gott suchen und nicht unser eigenes Ding versuchen zu machen, irgendwo ist es verfisselt. Wenn wir am Ende sind und Gott suchen und aus seinem Dienst heraus ans Ende gekommen sind, dann sendet Gott uns zurück in den Dienst. Ein ganz wichtiger Punkt. Und er befähigt Elia. Übrigens, er geht auf seine Bitte ein, aber auf Gottes Art. Sein Leben ist nicht zu Ende. Er nimmt ihn aber aus dem Dienst. Und der Herr sagt zu ihm, geh, kehr auf deinen Weg zurück zur Wüste von Damaskus. Und wenn du angekommen bist, so salbe Hazael zum König über Syrien. Und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Saphats von Abel Mehola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, den ihn nicht geküsst hat. Dort offenbart ihm Gott im Geheimnis. Es gibt mitten in dieser Gottlosigkeit eine riesen Zahl, gut, wenn man das auf die Gesamtbevölkerung Israels bezieht, auf, keine Ahnung, mehr 100.000, vielleicht nicht so viel. Aber für den Mann, der sich immer als alleine, als Einzelkämpfer gesehen hat, eine riesen Anzahl derer, die Gott gehören. Das, ihr Lieben, ist dieselbe Situation. Dieselbe Situation, egal wo. Nordkorea, Afghanistan, Saudi-Arabien, Somalia. Gott hat dort ein Eigentumsvolk, auch wenn nichts davon in die Öffentlichkeit wird oder nur ein Gruppe von Leuten vielleicht öffentlich aktiv sind. Es gibt unter denen ein Gottesvolk, was nicht korrumpiert ist. Und das ist wichtig, dass wir selber zu diesen 7000 sind. Das ist ein einziges Thema. Dass wir uns nicht wegreißen lassen, dem Götzen, der Verführung, der Lüge hinterher. Und das, wenn wir in Auftrag haben, das tun. Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Saphats. Das war der erste von den drei. Er war ihm als letzter genannt, er wird als erster gefunden. Übrigens in einer Region im heutigen Westjordan. Also das, was heute palästinensische Gebiet ist. Da stand dann Elisa her. Und der war dort gerade am Pflügen mit 12 Jochrindern. Das heißt 24 Stück. Das heißt, das war ein Mann, der hatte was drauf. Der hat nicht nur sein landwirtschaftliches Handwerk gekonnt, sondern er war auch ein leistungsfähiger Mensch. Der hatte also, kann man nicht alleine, 24 Ochsen pflügen. Das heißt, er hatte Leute, die das, mit denen er da beschäftigt war. Er hatte eine vernünftige Beziehung zu seinem Elternhaus, aber er hat die Sache Gottes richtig genommen. An dem geht Elia vorbei und wirft ihm den Mantel über. Seinen ehrenen Mantel, also den Pelzmantel oder wie man das heute vielleicht sagen würde. Ein außergewöhnliches Kleidungsstück, wo man sieht, dass es jemand, der hat sein Leben Gott geweiht. Ehrenen, das habe ich noch so ran? Natürlich, ja, das ist dasselbe Kleidungsstück, aber es hat eine alttestamentliche Entsprechung.
Dieses Dach von dem Zelt,
der. Ja, könnte man denken, es ist das Nazireatum, die unbeschnittenen Haare. Mhm. Ein Mann der Haare oder Herr der Haare wird er an anderer Stelle mal genannt. Mhm. Und von Elisa heißt es, er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter, lass mich also mich von denen verabschieden, dann will ich den Nachfolger. Sprach, was habe ich mit dir gemacht? Das heißt, das kann man auch später mal merken, die sind von ihrem Charakter so unterschiedlich, die haben eigentlich nicht zusammengepasst. Die beiden sind wirklich verschieden. Das ist vielleicht nochmal eine wichtige Information für uns. Wenn wir im Gottesdienst, im Gottesdienst sind, dann ist das nicht so eine Wahl, dass man sich einen Nachfolger sucht oder so, dass man gut miteinander kann, weil der Dienst ein geistlicher Dienst ist. Das muss emotional gar nicht passen. Und ich denke, das ist hier so kleiner Hinweis darauf, dass die nicht wirklich gut harmoniert haben. Es erinnert mich sehr an mein Verhältnis mit meinen Mentoren. Es war immer herausfordernd. Das kann ich nicht sagen, dass wir ein Herz und eine Seele waren. Und ich erwarte das zum Beispiel auch von meinen Mitarbeitern nicht, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Aber dass wir eines Geistes sind, das kann man hier sehen. Und das sieht man auch daran, dass sich der frisch Berufene ihm unterstellt. Und trotzdem selber aktiv ist. Er ist trotzdem selber aktiv. Er kehrt von ihm zurück und nimmt das Joch Rinder, schlachtet es und mit dem Geschirr der Rinder kochte er Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Da machte sich auf und folgte ihr nach und diente ihm. Dieser Wechsel ist ein enormer Wechsel. Und ich frage mich, nebenbei gesagt, ob das, was wir im nächsten Kapitel nämlich lesen, da wird von einem Prophet geredet, der aber nie benannt ist. Wer dieser Prophet ist, der dort in dieser Zwischenzeit zwischen Elia und Elisa auftritt. Und ich frage mich, ob das nicht eventuell der zurückgelassene Diener Elias in Beersheba ist. Er wird ausdrücklich nicht benannt. Aber wir haben ja mehrmals in der Bibel solche Propheten, die als solche bezeichnet werden, ohne dass wir den Namen erfahren. Das zweite eben, und das sind wir schon am Ende der heutigen Predigt, ich hätte Lust, die letzte Geschichte Elias dann doch noch nächsten Sonntag weiterzugeben. Aber diesen einen Hinweis, dass nämlich Elisa etwa 2 Jahre in der Gemeinschaft mit Elia war. Der Dienst Elias war offiziell zu Ende, indem er seinen Mantel an den Propheten, an den weitergibt, den Gott ihm gesagt hat, wird die Autorität des Geistes auch übertragen, aber es ist noch kein fertiges, wie soll ich sagen, er ist berufen, aber noch nicht in endgültiger Verantwortung. Es gibt eine Zwischenzeit. Er hat schon seinen Dienst angetreten, aber ist noch nicht verantwortlich. Und das ist für uns insofern wichtig, dass es solche Übergangszeiten gibt, auch geistlich gesehen, dass Gott uns berufen hat, wir aber noch in einer Ausbildungssituation sind und unmittelbar lernen bei denen, die vor uns im Dienst waren und dort von Gott eine besondere Schulung erhalten. Das möchte ich wirklich euch geben und viel Hoffnung geben und Mut machen, dass ihr solche Zeiten nutzt, wo ihr wisst, Gott hat euch ein bestimmtes Amt oder einen bestimmten Dienst anvertraut, aber ihr seid noch nicht in endgültiger Alleinverantwortung. Ihr seid in dieser Übergangsphase. Und dort hat Gott noch andere Leute dazwischen, die manchmal ohne Namen sind. So viel für heute. Thank you.